Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu Notaufnahme, dem Podcast von Ärzte ohne Grenzen. Mein Name ist Anna Duschimi, ich bin Journalistin und Podcasterin.
Und ich bin Christian Katzer und arbeite im Büro von Ärzte ohne Grenzen in Berlin.
In diesem Podcast wollen wir mit Menschen sprechen, die für Ärzte ohne Grenzen auf der ganzen Welt im Einsatz sind. Sie unterstützen dort, wo die Gesundheit der Menschen besonders bedroht ist, weil zum Beispiel staatliche Gesundheitssysteme die Betroffenen nicht ausreichend versorgen können.
Bei meiner Arbeit mit Ärzte ohne Grenzen habe ich viele Menschen getroffen mit sehr unterschiedlichen Motivationen und Gründen, warum sie für Ärzte ohne Grenzen arbeiten. Einige haben das relativ spontan gemacht. Viele haben sich viel Zeit in ihrem Leben genommen, um mit Ärzte ohne Grenzen arbeiten zu können. Andere wussten das schon in ihrer Ausbildung. Eine davon ist Katharina von Goldacker, unser Gast heute. Hallo Katharina.
Hallo Christian, hallo Anna.
Katharina, du bist in der Zentralafrikanischen Republik in deinem zweiten Einsatz. Wir wollen uns aber über deinen ersten Einsatz im Südsudan unterhalten. Du bist eigentlich Gefäßchirurgin, hast noch eine Zusatzausbildung für Notfallmedizin gemacht und bist dann in den Südsudan gekommen. Wie kam es denn dazu?
Ich habe mich vor 2 Jahren das erste Mal bei Ärzte ohne Grenzen beworben. Da war ich noch mitten in der Facharztausbildung oder am Ende der Facharztausbildung für Gefäßchirurgie. Und mir wurde dann empfohlen, noch Notfallmedizin ein bisschen als Schwerpunkt dazu zu nehmen, also noch eine Zusatzweiterbildung in Notfallmedizin durchzuführen, weil eben in den Einsätzen für Ärzte ohne Grenzen sehr viel Notfallmedizin gefragt ist. Und letztes Jahr hatte ich dann eben im Mai mein Bewerbungsgespräch in Berlin bei Ärzte ohne Grenzen und war dann kurze Zeit später im Südsudan.
Auf deine Vorbereitung und dein Bewerbungsgespräch werden wir noch später zu sprechen kommen. Damit unsere HörerInnen aber wissen, wohin es dich im ersten Einsatz geführt hat, tauchen wir noch eine Minute in den Südsudan ein.
Nächstes Jahr wird er 10. Der Südsudan im Nordosten Afrikas ist das jüngste Land der Erde. Bis 2011 gehörte er zum Sudan, zuletzt als autonome Region. Friedlich war das Zusammenleben jedoch nie. 99% der SüdsudanesInnen sprachen sich in einem Referendum für die Unabhängigkeit aus. Mit ihr kam die Herausforderung, einen neuen, eigenen Staat aufzubauen. Das lief und läuft nicht problemlos. Der Kampf um politische Macht und Ressourcen zerreißt die Gesellschaft, die aus knapp 70 verschiedenen ethnischen Gruppen besteht. Der immer wiederkehrende Konflikt zwischen den zwei größten Gruppen, Dinka und Nuer, hat das Land lange nicht zur Ruhe kommen lassen. Ein Drittel der Bevölkerung von ehemals 12 Millionen ist geflohen, auch vor Dürren und Überflutungen. 2017 wurde durch die Vereinten Nationen eine Hungersnot ausgerufen. Derzeit ist sie auf den Status Notsituation zurückgestuft. Der Hunger bleibt. Mangelernährung ist die übergreifende gesundheitliche Problematik vor Ort, die viele Erkrankungen noch verschlimmert.
Wir haben es ja gerade gehört, 1 Million Kinder sind im Südsudan nach Schätzung der Vereinten Nationen mangelernährt. Ich frage mich, wie es sich anfühlt, wenn man da so vor Ort ist, wohl wissend, man kommt aus Deutschland, wo die meisten von uns Lebensmittel an jeder Ecke finden. Was passiert da mit dir?
Es war für mich ein Schock. Also ich weiß nicht, man sagt ja immer Kulturschock, aber ich weiß noch, als ich das erste Mal da durch das Krankenhaus lief und an der mangelernährten Station vorbeikam, sind mir Tränen in die Augen gestiegen, weil das wirklich ist wie in den schlimmsten Spendenaufrufen, die man vielleicht noch aus den letzten Jahren oder Jahrzehnten kennt. Wirklich ausgemergelte, abgemagerte kleine Würmchen, die apathisch in die Gegend starren, und man kann es einfach nicht fassen, dass sowas in einer Welt, die ja genug Nahrungsmittel produziert, dass sowas vorkommen kann, dass sowas existiert.
Die Bilder, die du gerade angesprochen hast, die kennen wir alle. Aber ich frage mich so als Laie, ich arbeite ja nicht für Ärzte ohne Grenzen und ich habe nicht Medizin studiert, Ich frage mich wirklich, was passiert eigentlich im Körper? Also gerade bei Kindern, wenn man von Mangelernährung spricht. Was bedeutet das für die Entwicklung?
Ja, während der Entwicklung von Kindern sind die Nährstoffe natürlich die wichtigsten Bausteine für alles, von den Abwehrkräften bis zu der Entwicklung von Organen wie dem Gehirn. Das heißt, diese Kinder, die ja von Anfang an quasi zu wenig Nährstoffe erhalten, haben gar nicht die Chance, ihre Entwicklung normal durchzulaufen. Man sieht oft bei chronischer Mangelernährung, dass die Kinder eben sehr klein bleiben, sehr schwach und auch eben geistig nicht sich voll entwickeln können. In akuten Mangelernährungszuständen kommt es oft zu diesem klassischen Bild des Hungerbauches, also dass Wassereinlagerungen im ganzen Körper sich ausbilden. Das ist eben vor allen Dingen Proteinmangel. Und viele der molekularen Funktionsweisen, also wie das entsteht, sind noch gar nicht erforscht. Aber man sieht eben vor allem, dass diese Kinder ja in ihrer Entwicklung insgesamt komplett gehemmt sind. Und das, was eben dann oft tödlich endet, ist, dass die Abwehrkräfte eben so geschwächt sind. Das heißt, die kleinste zusätzliche Erkrankung, sei es Malaria oder Lungenentzündung, all diese Sachen, die hier ja also in allen oder in vielen Gebieten hier in zentralen Afrika eben so häufig sind, dass diese kleinen Erkrankungen dann eben schnell zum Tode führen, weil die Kinder dem nichts entgegenzusetzen haben.
Und was macht ihr dann speziell in diesen Behandlungsstationen?
Ja, die Kinder, die bei uns aufgenommen werden, werden sehr, sehr vorsichtig aufgepäppelt. Das heißt, man fängt an wirklich mit Milch, mit einer speziell zusammengesetzten Milch, fängt man an, die zu ernähren. Manchmal muss das über eine Magensonde, also mit einem kleinen Schlauch direkt in den Magen geschehen, weil die Kinder zu schwach sind, um zu trinken. Manchmal gibt man ihnen eben Becher oder löffelweise diese Milch. Und das muss man ganz, ganz vorsichtig aufbauen. Man behandelt dann gleichzeitig eben auch Infektionskrankheiten oder wenn die Kinder sehr viel Durchfall haben oder anders viel Wasser verlieren, dann gibt man zusätzlich noch elektrolytreiche Flüssigkeiten. Und dann nach ein paar Tagen, wenn die Kinder es eben schaffen, diese Milch gut zu verdauen, dann fängt man langsam an mit dieser Erdnusspaste, die man dann eben langsam dazu fügt. Und die ist sehr eiweißreich und sehr nährstoffreich und mit Vitaminen und Mineralien angereichert. Und die gibt man eben dann über Wochen und Monate, damit die Kinder eben wieder sich erholen können, wieder aufholen können in ihrer Entwicklung. Und gleichzeitig werden eben manchmal zugrunde liegende Erkrankungen wie Tuberkulose oder HIV mitbehandelt. Und manchmal eben werden Sachen wie Malaria und Lungenentzündung eben auskuriert.
Wie alt sind denn die Kinder, die da in der Regel aufgenommen werden?
Ja, das kann von wirklich kleinen Babys anfangen bis hin zu, die normalen Mangelernährungsprogramme gehen bis 5 Jahre. Man involviert aber oft auch Mütter, also schwangere Frauen oder stillende Mütter. Das wäre dann in so ambulanten Zentren, dass man die eben auch mit der Erdnusspaste versorgt, weil natürlich die Muttermilch eine optimale Ernährung für die Babys darstellt und man dadurch eben viel da schon abfangen kann. Gerade im Südsudan ist das Problem oft, dass schon die Mütter eben mangelernährt sind und das dann bei den Kindern natürlich weitergeht. Gleichzeitig, wenn zum Beispiel eine Mutter stirbt und das Kind alleine zurückbleibt, dann haben die Familien natürlich nicht die Möglichkeit, einfach Milchpulver in der Drogerie zu kaufen, sondern dann wird eben versucht, mit Kuhmilch oder Ziegenmilch was beizusteuern, aber das reicht eben oft nicht oder wird von den Kindern nicht gut vertragen, sodass wir dann ganz dramatische Bilder da sahen.
Katharina, wie kommuniziert ihr denn mit den Patientinnen direkt mit den Kindern oder mit den betreuenden Erwachsenen?
Im Südsudan war das eine der Schwierigkeiten, die ich hatte, dass ich natürlich die lokale Sprache nicht beherrschte und auch nicht alle Mitarbeiter Englisch konnten. Also die Patienten konnten in aller seltensten Fällen Englisch. Aber selbst die Mitarbeiter waren nicht alle ganz fließend des Englischen mächtig. Also man brauchte immer mindestens einen Übersetzer und das macht natürlich viele Situationen schwierig. Wenn man sowieso schon schwierige Gespräche führen muss, dann eben noch da eine ganze Person zwischengeschaltet ist, die übersetzt. Aber andererseits hat man im direkten Patientenkontakt und gerade mit Kindern kommuniziert man ja oft auch alleine über Körpersprache, über Gesichter, über kleine Gesten. Ich habe oft mit den Kindern einfach gesprochen, obwohl ich wusste, dass sie mich nicht verstehen, aber alleine durch den Tonfall, durch meine Mimik, meine Gesten, konnte man natürlich Sachen rüberbringen und Vertrauen gewinnen und das hat viel ausgemacht.
Wie gesagt, ich bin totaler Laie, also ich habe Schwierigkeiten, mir das vorzustellen. Wenn du so den ganzen Tag im Einsatz warst, du bist weit weg von zu Hause, wie jetzt so ganz lapidar gesagt, wie kommt man da wieder runter? Also wie kann ich mir deinen Feierabend vorstellen?
Also in meinem Projekt im Südsudan war eine zusätzliche Besonderheit, dass unser Krankenhaus direkt neben unserem Camp war. Also unser Camp war quasi ein umzäunter Bereich mit kleinen Lehmhütten und jeder von uns hatte eine Hütte. Und wir haben uns dann eben ein paar Bereiche geteilt, also ein Häuschen mit der Küche und ein Esszimmer quasi, eine Esszimmerhütte und eine Gemeinschaftshütte und eine Sporthütte haben wir uns mit allen geteilt. Und ich glaube, das war auch so das Wichtigste am Bewältigen und am Runterkommen war einfach die Gemeinschaft, also quasi die Gruppe, in der man da war. Wir waren so um die 12, 13 Leute aus der ganzen Welt. Also das sind so, man nennt das immer die Expats, das heißt die internationalen Mitarbeiter, die wohnten eben da zusammen. Man war aber wirklich nur einen Steinwurf vom Krankenhaus entfernt und das hat eben bedeutet, dass man nochmal schnell rübergeflitzt ist, um nach einem Kind zu gucken oder dass wenn man Nachtdienst hatte, man eben nur ein paar Meter laufen musste, um eben im Notfall da zu sein. Und das hat es natürlich manchmal schwer gemacht, abzuschalten, muss man dazu sagen. Aber in der Gemeinschaft mit den anderen, wenn man Probleme hatte, wenn man Sorgen hatte, man hatte immer jemanden zum Reden. Es kam immer jemand und hat gefragt, ist alles in Ordnung, willst du drüber reden? Oder wollen wir ein bisschen Yoga machen? Wollen wir was kochen? Also man hatte immer Ablenkung und Gemeinschaft und das war für mich sehr, sehr schön und sehr, sehr wichtig. Und das hat ganz viele Sachen erträglich gemacht und erleichtert und eben auch dazu geführt, dass ich mich sehr wohl gefühlt habe. Das hatte ich, glaube ich, auch so nicht erwartet, dass man so eine Freundesgruppe quasi aufbauen kann.
Und Katharina, gibt es irgendwas, wo du jetzt im Nachhinein sagst, oh, das hätte ich echt gerne vorher gewusst?
Ich glaube, man kann sich nie auf alles vorbereiten. Ich habe einen Tropenmedizinkurs vorher gemacht und dachte, ich habe die wichtigsten Krankheiten, ich habe alle Sachen mal gesehen und gelernt und mir was dazu durchgelesen, aber dann kommen im klinischen Alltag dann doch Sachen, mit denen man nie gerechnet hat, wo aber auch die lokalen Mitarbeiter dann gesagt haben, ach, das haben wir auch noch nie gesehen oder das ist jetzt auch ungewöhnlich oder so. Also man kann sich nie auf alles vorbereiten und ich glaube, von daher, ja, klar, ich hätte gerne mehr über Augenheilkunde gewusst oder über also Sachen, die man dann da plötzlich behandeln muss, wo man sagt, ja, das, ja, hätte ich das mal zu Hause gelernt, aber das, ja, man kann sich eben nicht auf alles vorbereiten. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man eben irgendwie damit umgeht, dass man das Beste draus macht, dass man die Ressourcen nutzt, die man hat. Das heißt, wir haben viel auch mit dem Internet natürlich gemacht. Wir haben da diese eine Plattform, also eine Telemedizin-Plattform, wo man quasi Experten in der ganzen Welt quasi am anderen Ende sitzen hat. Das heißt, wenn wir einen Ultraschall gemacht haben und was gefunden haben, was wir uns nicht erklären konnten, dann haben wir ein Video davon eben mit Radiologen, also mit Fachärzten geteilt, die vielleicht in Kanada saßen oder in Amsterdam, und die haben uns dann eben da ja hilfreiche Tipps zugegeben. Und also ich glaube, wenn man das nutzt, was man vor Ort hat, dann kann man ganz viele Probleme auch irgendwie lösen oder zumindest verbessern. Und das war auf jeden Fall sehr hilfreich.
Okay, da muss ich nachfragen. Du hast recht, man kann sich nicht auf alles vorbereiten. Aber du hast ja gerade von dem Tropenmedizinkurs zum Beispiel gesprochen. Wie kann ich mir so eine Vorbereitung ganz konkret vorstellen? Also, weiß nicht, gibt es zum Beispiel einen zentralen Ort in Europa, wo alle, die zum Team gehören, erst einmal hinkommen und vorbereitet werden? Oder, also, wie kann ich mir das ganz konkret vorstellen?
Ärzte ohne Grenzen empfiehlt oder ja, wünscht sich von allen medizinischen Mitarbeitern natürlich diesen Tropenkurs als Vorbereitung. Und da ist der, den ich gemacht habe in Tübingen, der auch empfohlen wird. Ist ein einmonatiger Kurs, sehr, sehr intensiv, sehr, sehr spannend und wirklich sehr hilfreich. Es gibt auch welche in England und ja, auch sicherlich noch in anderen Ländern, aber das ist der, den Ärzte ohne Grenzen eben empfiehlt. Zusätzlich gibt es eigentlich ein Vorbereitungswochenende, was in regelmäßigen Abständen in Bonn stattfindet, von Ärzte ohne Grenzen aus. Da habe ich es aber nicht hingeschafft, weil meine Abreise eben dann sehr schnell ging und ich quasi 10 Tage oder 2 Wochen nach dem Bewerbungsgespräch und 10 Tage nach meiner Zusage zum Projekt eben schon unterwegs war. Das ist dann also ausgefallen. Das wäre, glaube ich, sehr schön gewesen, um einfach Leute kennenzulernen, um Kontakte zu knüpfen und um eben nochmal alles über Ärzte ohne Grenzen zu lernen. Ich hatte mich schon in den Jahren davor normiert und war bei ganz vielen Vorträgen, die in meinem Krankenhaus, in meiner Uni damals noch stattfanden, weil Ärzte ohne Grenzen eben versucht, Mitarbeiterberichte quasi wirklich einem nahezulegen. Und das fand ich sehr spannend, immer mir das anzuhören. Und dadurch hatte ich mich zumindest ein bisschen schon vorbereitet oder eingestimmt. Und dann vor der Abreise bekommt man natürlich ganz, ganz viele Informationen, also sowohl in Berlin als auch dann nochmal in Amsterdam und dann in der Hauptstadt, also in dem Fall eben in Juba. Das sind eben die Briefings, wie das so schön genannt wird. Und da bekommt man von der Sicherheitslage zur politischen Situation, zu den zu erwartenden Krankheitsbildern ganz, ganz viele Informationen an den Kopf geworfen und kann gar nicht so viel aufnehmen, aber am Ende hat man zumindest ein bisschen das Gefühl, dass man weiß, was einen erwartet. Und dann kommt man im Projekt an und dann ist doch alles irgendwie anders, als man dachte. Aber dann ist man eben da und hat idealerweise eine Übergabe von dem Arzt, den man ersetzt, oder dem Mitarbeiter, den man ersetzt. Das Glück hatte ich leider auch nicht, weil mein Vorgänger frühzeitig abreisen musste. Aber ich hatte 2 andere ärztliche Kollegen im Projekt, die eben da waren schon und die mich eben mitnehmen konnten und mir Sachen erklären und mir Sachen zeigen. Und das war sehr, sehr hilfreich. Also man war nicht plötzlich ganz alleine da, sondern wurde eben eingearbeitet und und da herangeführt.
Katharina, noch einmal einen Schritt zurück. Wie hast du denn das mit deinen Liebsten besprochen, mit deiner Familie, Freunden? Was erzählst du? Hast du da erzählt? Und was hast du vielleicht auch nicht erzählt?
Ja, also meine Familie und meine Freunde wussten natürlich schon lange, dass ich dafür mich sehr begeistere, für Ärzte ohne Grenzen zu arbeiten, und haben sich natürlich für mich sehr gefreut, dass das geklappt hat und dass ich so schnell ein Projekt bekommen habe. Und dann gingen natürlich die, schrillten natürlich die Alarmglocken bei verschiedenen Leuten, zum Beispiel meiner Mutter, die natürlich im Internet sich direkt Sachen zum Südsudan durchgelesen hat und dann doch ein bisschen besorgt war. Gut, ich habe das immer relativiert damit, dass es ja nirgendwo auf der Welt sicher ist, wenn man ehrlich ist. Also genauso gut kann in Köln oder Amsterdam irgendwas passieren. Mhm. Klar, hier ist natürlich in den Projekten ist man natürlich in einer Situation, wo mehr Vorsicht geboten ist. Aber Ärzte ohne Grenzen ist da wirklich sehr vorsichtig und sehr zurückhaltend, was sehr viele Dinge angeht. Und es gibt immer sehr, sehr viele Sicherheitsbeschränkungen und Einschränkungen im Alltag, um eben das Risiko möglichst gering zu halten. Und ich muss sagen, also ich habe mich im Südsudan eigentlich nie wirklich unsicher gefühlt. Ich glaube, also als ich eine Schlange vor mir sah, da hatte ich etwas Angst. Aber also so solche Sachen, aber das könnte einem ja auch im Urlaub passieren, theoretisch. Und was so die politische oder Konfliktsituation angeht, ja, also die Gewalt war ja nie gegen uns gerichtet, uns als Ausländer oder uns als Hilfsorganisation. Und ich habe jetzt nicht von jedem Schuss, den man mal gehört hat, nach Hause berichtet. Das hätte zu nichts geführt, außer zu mehr Unruhe und mehr Sorge. Aber wie gesagt, also ich habe mich nie unsicher gefühlt und nie bedroht gefühlt. Und ich glaube, dass das spiegelt das auch ganz gut wider, wie die Sicherheitslage da für uns war.
Du hast ja vorhin von dieser Plattform erzählt, irgendwie die den Expertenaustausch ermöglicht. Das finde ich total spannend und ehrlich gesagt auch total naheliegend. Ich habe mich gefragt, ob das überall sozusagen gemacht wird. Aber das führt mich so ein bisschen zu den Gedanken, den ich hatte. Gibt es denn da irgendwie Parallelen vor Ort, wenn du das mit Deutschland vergleichst? Oder gibt es irgendwie oder irgendwas, was so besonders dich besonders herausgefordert hat, weil das eben so ganz, ganz anders ist? Oder sind sich vielleicht viele Dinge viel ähnlicher, als wir hier annehmen?
Ich glaube, dass das Wichtigste, was eben auch diese Telemedizin-Plattform so ein bisschen ersetzt, ist die ideale Zusammenarbeit in einem, im Standard deutschen Krankenhaus. Also, dass man eben ein Konsil stellt an den Kardiologen oder dass man eine spezielle Laboruntersuchung anfordert oder eine radiologische Untersuchung oder die Möglichkeit hat man natürlich vor Ort nicht. Das heißt, wenn man das eben so ein bisschen ersetzen kann, zumindest, dass man eben die Einschränkungen, die man vor Ort hat, kann man damit so ein bisschen ausgleichen. Also man hatte eben nicht die Möglichkeit, wir hatten da noch nicht mal die Möglichkeit, ein Röntgen zu machen, wir hatten nur ein Ultraschallgerät, wir hatten nur eine sehr geringe Auswahl an Laborwerten, die man bestimmen konnte und natürlich auch nur eine eingeschränkte Auswahl an Medikamenten. Mhm. Wir hatten keinen OP, also wir konnten keine Operationen durchführen. Ja, wenn wir jemanden hatten, der eine Operation brauchte, dann mussten wir da mit etwas Vorlauf einen Krankentransport per Flugzeug in das Ärzte ohne Grenzen Krankenhaus, was eine Flugstunde entfernt war, organisieren. Mhm. Und das ging auch nur dann, wenn die Landebahn nicht gerade überflutet war oder das Wetter eben anders irgendwie nicht hilfreich war. Und dementsprechend, also man war natürlich sehr, sehr eingeschränkt. Mhm. Gleichzeitig hat man aber wie in einem deutschen Krankenhaus ja die komplette Bandbreite an Erkrankungen. Das heißt, abgesehen von den ganz klassischen tropischen Krankheiten, die man sich so vorher vorgestellt hat, wie Malaria oder Bandwürmer, irgendwelche Durchfallerkrankungen, Sowas. Abgesehen davon hat man auch Leute, die mit Rückenschmerzen kommen oder die Halsschmerzen haben oder ne, also irgendwie ganz, ganz banale Erkrankungen oder Probleme. Und oder eben weitaus schlimmere Sachen wie Nierenversagen oder Leberversagen oder Herzversagen, wo wir da dann an unsere Grenzen gestoßen sind, weil da konnte man maximal mit ein paar Medikamenten das vielleicht ein bisschen lindern, aber dass man jetzt irgendwie eine Dialyse, also eine Nierenersatztherapie irgendwie hätte durchführen können, das war einfach nicht möglich. Das heißt, das war da natürlich zum Teil sehr, sehr schwer zu ertragen, dass man da vielleicht junge Menschen hatte, die aus irgendeinem Grund eben sehr, sehr schlimm krank waren und man konnte nichts machen. Also man hatte keine Möglichkeit, da irgendwas zu machen. Und selbst unsere Intensivstation war im Prinzip einfach eine Station mit etwas mehr Pflegepersonal und etwas engerer Betreuung. Und man konnte Sauerstoff zusätzlich geben, aber man konnte keine Beatmung durchführen. Also man konnte einfach nur ein bisschen intensiver betreuen.
Wie geht man denn damit um, wenn man so merkt, dass man an seine Grenzen kommt? Also ich will es nicht Ohnmacht nennen, das finde ich ein bisschen dramatisch, aber wenn man so merkt, da gibt es nicht so viel, was man ausrichten kann. Ich stelle mir das irgendwie unheimlich frustrierend vor oder dass man auf jeden Fall irgendwie, ja, also ich frage mich, was für Gefühle gehen so durch deinen Kopf, wie gehst du damit um und gibt es vielleicht irgendwie so eine besondere Situation, an der du dich erinnern kannst, die dir eben besonders in Erinnerung geblieben ist, aus welchen Gründen auch immer?
Also man hat immer mal wieder eben einen Fall, wo man einfach denkt, ach Mensch, so das würde jetzt in Deutschland, würde man das und das machen und dann wäre das Problem behoben oder man würde zumindest was anderes versuchen und oder eine, weiß ich nicht, eine Lebertransplantation durchführen und dann könnte dieser junge Mann weiterleben und hier wird er eben sterben. Gleichzeitig hatte man aber auch dann wieder 10 Fälle, wo man wirklich sehr, sehr schlimm kranke Menschen hatte, denen man einfach mit der richtigen Diagnose und der richtigen Therapie innerhalb von wenigen Tagen so helfen konnte. Also Babys mit Lungenentzündung. Also ich habe in meinem Leben vorher noch nie so eine schlimme Lungenentzündung gehört, wie da an meinem dritten Tag. Also wo man wirklich quasi selbst ohne Stethoskop schon das Rasseln über den Lungen hörte und das Kind wirklich röchelnd vor einem saß und man hat einen Zugang gelegt und angefangen mit einem Antibiotikum und nach 2 Tagen war das Kind quasi, also konnte man auf Tabletten umstellen und das Kind bald nach Hause lassen und das hat dann natürlich wieder ganz viel wettgemacht und gerade auf der mangelernährten Station war das eben sehr, sehr eindrücklich, wenn diese Kinder da wirklich wie kleine Gerippe eingeliefert wurden und ganz apathisch nur da lagen und langsam quasi nichts gemacht haben und einfach nur da lagen und man dann nach ein paar Tagen und Wochen wirklich alleine durch eben diese zusätzliche Ernährung und die vielleicht Therapie von Grunderkrankungen eben sehen konnte, wie die aufblühten und wie die plötzlich reagierten und spielten und lachten und man wirklich einfach so einen Unterschied sehen konnte. Ja, das hat einfach so viel ausgemacht irgendwie im Alltag. Und wenn man mal das Gefühl hatte, so, ach, macht das hier alles überhaupt Sinn, was wir machen, dann ist man über die Kinderstation gegangen und hat eben gesehen, ja, und hier kann man wirklich mit so geringen Mitteln so viel ausrichten, wie diese spezielle Erdnusspaste, die, ja, weiß ich nicht, für ein Kind einen Monat lang kostet das 22 Euro. Und wenn man sich vorstellt, man kann mit diesen 22 Euro dieses Kind retten, und was macht man zu Hause mit 22 Euro? Man geht irgendwie essen oder macht einen kleinen Einkauf. Und da ist das eben quasi lebensverändernd für ein Kind. Das hat mich einfach sehr, sehr beeindruckt.
Katharina, du hast ja vorhin auch von dem Team gesprochen, mit dem du vor Ort warst. Und weißt du, was ich mich frage, ist, du hast von Südsudan erzählt, wo du warst, und jetzt bist du in der Zentralafrikanischen Republik und das wird ja den anderen auch in deinem Team nicht anders gehen. Und ich frage mich immer, wie haltet ihr den Kontakt überhaupt? Und wenn ja, wie?
Das Internet ist unser Freund. Ja, also mit WhatsApp, mit Skype, mit E-Mails klappt das überraschend gut. Das Internet ist eigentlich in den Projekten wirklich gut. Und ich versuche ja regelmäßig mit Freunden und Familie zu telefonieren. Ich habe mit meiner Mädels-Clique haben wir eine schöne Videokonferenz und so Sachen, dass man eben am Leben der anderen irgendwie teilhat. Wir teilen Fotos, also ja, was mit dem Internet mittlerweile alles möglich ist, ist eben enorm. Gleichzeitig habe ich jetzt auch noch Kontakt mit meinen Freunden aus dem Südsudan, aus dem alten Projekt. Also das ist natürlich ja auch super spannend und super, super gut. Also die eine ist mittlerweile also eine amerikanische Ingenieurin, die für Wasser und Hygiene und Abwasser und so zuständig war im Südsudan. Die ist jetzt in New York in einem Corona-Projekt gerade tätig. Also quasi ein ganz, ganz anderes Projekt und eine ganz, ganz andere Welt. Aber ja, so bleibt man eben im Kontakt und tauscht sich aus. Und genau. Und das ist eben ja sehr, sehr wertvoll.
Vielen, vielen Dank, Katharina, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du uns quasi mit in den Südsudan genommen hast. Um die Zentralafrikanische Republik wird es auch in der nächsten Folge gehen. Amadeus von der Oelsnitz berichtet von einem Gebiet, in dem es fast keine staatliche Gesundheitsversorgung gibt. Man also nicht einfach so zum Arzt oder zu einer Ärztin gehen kann. Welche Probleme das für die Menschen mit sich bringt, die nicht nur unter Malaria oder Tuberkulose leiden, sondern auch unter bewaffneten Konflikten. Das wird uns alles Amadeus erzählen.
Damit Sie das nicht verpassen, abonnieren Sie uns doch einfach bei allen gängigen Podcast-Anbietern. Ärzte ohne Grenzen nimmt in Deutschland keine öffentlichen Gelder an. Daher ist die Arbeit von Katharina und ihren Kolleginnen nur möglich durch die großzügige Unterstützung und die Spenden von Ihnen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie uns weiterhin unterstützen oder auch damit anfangen. Einen Spendenlink finden Sie auf der Seite msf.de/podcast oder auch in den Shownotes zu dieser Folge. Hören Sie doch auch einfach bei der nächsten Notaufnahme von Ärzte ohne Grenzen wieder mit rein. Bis dahin, alles Gute.
Ciao auch von mir.
Tschüss.